SWR 2, wir senden live von den Musiktagen aus Donaueschingen. Und nach dem kurzen Intermezzo von Salvatore Scharino freue ich mich, dass ich jetzt einen neuen Gast im Ü-Wagen begrüßen darf. Peter Ablinger ist hier bei mir, der Komponist, mit dem die Matinee heute begonnen hat. Ich habe eben mit Bernd Künzig über die Ausstellung zu diesem Festivaljahrgang gesprochen. Sie, Herr Ablinger, sind dort mit einer Serie von Zeichnungen vertreten, beziehungsweise mit zwei Serien, in denen es um scheinbar ganz einfache und reduzierte Dinge geht. Auf der einen geht es zuerst mal um Farben. Da stehen Sie erstmal zwei Farben gegenüber, grün und orange, dann zwei Gebäude, eine Kirche, ein Haus, dann wieder Kirche, Haus, Farben, die beiden auch nur in anderen Konstellationen. Es sind ganz reduzierte Formen dann noch dazu, Rechtecke, Kreise, Buchstaben. Was sind das für Arbeiten? Sind das Skizzen? Sind das Entwürfe? Ist das der Weg irgendwo hin oder ist das schon der Prozess, das Werk in dem Fall oder vielleicht auch Ausgangspunkt für akustische Werke?
Schwer zu sagen. Ich habe diese Dinge damals einfach gemacht. Damals heißt in den 80er Jahren, die sind sehr alt, diese Zeichnungen. Dadurch, dass ich in meiner Ausbildung auch eine Zeit habe, wo ich Grafik studiert habe, also das weist halt darauf hin, dass mich sowohl das bildende Kunst als auch die Musik immer interessiert haben, immer begleitet haben. Aber eigentlich habe ich zu dem Zeitpunkt mich nicht mehr richtig aktiv als Zeichner oder so begriffen oder Maler, wie auch immer. Trotzdem sind manchmal solche Dinge entstanden. Ich weiß selbst nicht, ich habe sie eigentlich noch nie gezeigt. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich sie gezeigt habe.
Warum?
Ich habe
warum heute? Ja.
Warum? Weil damals der Bernd Künzig und der Armin Köhler mich in meinem Studio besucht haben, vor irgendwie einem halben Jahr vielleicht, und um etwas für den Ausstellungsbeitrag zu sehen. Und dann habe ich halt so meine Mappen durchgeguckt und unter anderem in meinem Atelier auch diese Zeichnungen ausgelegt, und die gefielen den beiden eben. Also einfach deswegen. Die haben das ausgesucht. Ich habe viele andere Sachen auch ausgelegt, die wollten das. So kam es dazu. Ich denke, ein Aspekt, der vielleicht etwas mit der Musik ganz entfernt zu tun hat, ist eine gewisse zeitliche Struktur in den Serien. Sie sind nicht einfach eine Sammlung von Zeichnungen, sondern es ist eine Art Essay. Es gibt eine Entwicklung vom ersten zum nächsten Bild und vom nächsten Bild und so weiter.
Ja, der rückt die Kirche auf den anderen Platz und dann steht das wieder in der neuen Konstellation plötzlich. Ne? Dann wird was durchgestrichen, dann kommt, ja.
Genau. Und gerade mit in den farbigen Bildern spielt auch sehr, sehr stark die Reihenfolge, in welcher ich die drei Hauptmaterialien, die drei Hauptstifte verwende, eine große Rolle. Ich habe ja entweder einen orangen Wachsstift, einen grünen Wachsstift oder einen dicken Bleistift. Und jetzt habe ich bestimmte Strukturen. Wenn ich zum Beispiel zuerst mit dem Bleistift zeichne und dann darüber mit dem Orange geht, wird das Orange ganz schmutzig. Wenn ich das Umgekehrte mache, zuerst Orange zeichne und dann drüber mit dem Bleistift, dann bleibt die Bleistiftstruktur auf dem Orange ganz klar. Also das sind zeitliche Entscheidungen. Und so im Verlauf des Zeichnens das Zeichnen selbst wird sich sozusagen immer mehr bewusst über diesen zeitlichen Aspekt, der sich da ausbreitet. Und das wird dann so nach und nach fokussiert, eigentlich die ganze Serie auf diese Zeitstruktur.
Es gibt in der Ausstellung einige Komponisten, die es als bildende Künstler oder Filmemacher oder auch in anderen Medien zu entdecken gilt. Zum Beispiel Pascal Dussapin, der mit Fotos vertreten ist. Bei Ihnen ist es ganz anders. Ich weiß gar nicht, als was ich Sie zuerst kennengelernt habe, ob mit Installationen, wo man durch Wäschespinnen mit so weißer Wäsche läuft und wie in einem Labyrinth verschiedene Hörerfahrungen macht, oder ob es Ausstellungsobjekte waren wie Meeresschnecken, die man ans Ohr halten kann oder einfach nur betrachten kann, sich vorstellen kann, was man hört, oder auch mit Rauschkompositionen. Wie hat das bei Ihnen angefangen? Sie haben gerade schon erwähnt, Sie haben auch Grafik studiert.
Ja, ich habe Grafik studiert, und also als junger Mensch mit 12, 14, 15, 16 Jahren. Ich habe einfach beides nebeneinander gemacht. Ich habe Musik gemacht und ich habe gezeichnet. Und als ich mit 16 Jahren also zu schlecht war, um das Gymnasium fortzusetzen, und mit 16 Jahren aber noch trotzdem weiter studieren wollte, gab es eben noch keine Musikhochschule in dem Alter für mich als Möglichkeit, sondern aber es gab eine Grafikschule, die sozusagen auf ein Fortbildungs-, also Berufsausbildungsniveau funktioniert hatte, und da bin ich dann hingegangen. So kam das, aber ich habe sehr schnell bemerkt, dass ich alles, was ich in der Grafikschule lerne, übersetze in die Musik. Und das ist selten umgekehrt oder eigentlich nie umgekehrt passiert. Und dann wusste ich, wohin die Reise zu gehen hat, und ich habe schließlich dann Musik zu studieren begonnen. Ich möchte aber noch eine Sache betonen. Ich betrachte mich ausschließlich als Komponist. Also wenn es diese Ausnahmen von den frühen Jahren, in den 80er Jahren noch gibt, wo so quasi Zeichnungen, die noch auch Zeichnungen sind, dann sind das eben Ausnahmen. Wenn ich heute Dinge mache, die wie bildende Kunst ausschauen, ist es für mich, haben sie für mich nur eine Bedeutung aus der Perspektive der Musik heraus.
Das hat aber bei Ihnen nicht die Bedeutung des Etiketts als Spezialisierung, dass man sich in einem Markt positioniert und dann natürlich auch besser einordnbar und verkaufbar ist, sondern das hängt doch größer mit dem Verständnis Ihres Werkes zusammen. Zum Beispiel, Sie haben ja auch eine Landschaftsoper komponiert, muss man dann sagen. Andere würden vielleicht sagen, angepflanzt, oder?
Könnte man in dem Fall so sagen, ja. Da spielt tatsächlich eine Baumpflanzung eine Rolle, wo also Bäume nach akustischen Gesichtspunkten, also nach den unterschiedlichen Farben ihres Rauschens positioniert wurden. Ja, das stimmt. Nein, ich gehe sogar noch weiter in der Reduktion meiner. Es hat etwas damit zu tun, wofür ich mich interessiere, worauf ich fokussiere. Ich mag auch zum Beispiel nicht den Begriff des Klangkünstlers oder so weiter. Ich bleibe am liebsten einfach ein Komponist. Und ich kann das so erklären, dass ich verstehen möchte, was das bedeutet, Komponist zu sein. Und ich möchte verstehen, was es bedeutet, ein Konzertstück zu schreiben oder für den Konzertsaal zu schreiben oder für klassische Instrumente zu schreiben. Aber um das zu verstehen, muss ich manchmal sehr weit weggehen davon. Ich muss sozusagen rückwärts mich entfernen von meinem Objekt oder von dem, was ich verstehen möchte, um es ganz in den Blick zu bekommen. Wenn ich zum Beispiel ein Gebäude verstehen möchte, dann muss ich auch verstehen, wenn ich drinnen sitze. Ich muss rausgehen. Ich muss weit weggehen sogar. Und ich sage manchmal beim Rückwärtsgehen und mich vom Gebäude, das ich verstehen möchte, entfernen, während dem Entfernen lande ich manchmal in Nachbarsgarten. Und das ist dann vielleicht die bildende Kunst. Aber es ist gewissermaßen mit dem Rücken zur bildenden Kunst.
Und da kann man dann als Zuschauer zum Beispiel auch auf einer Reihe von Stühlen, die wie ein Auditorium angeordnet sind, mitten in der Stadt sitzen oder so und auf etwas hören, was Sie fast aus der Hand gegeben haben. Sie schaffen einen Rahmen, Sie suchen auch die Hörposition aus, aber was dann da konkret passiert in der Umwelt, im öffentlichen Raum, ist dann was anderes, oder?
Ja, aber ich würde sagen, es ist nicht so viel aus der Hand gegeben, weil es geht mir gar nicht so sehr um das, was da zu hören ist, sondern es geht mir in dieser Aufstellung von Stühlen, die gewissermaßen eine Hörskulptur wird, und insbesondere wenn sich dann jemand draufsetzt und tatsächlich zuhört, dann wird auch diese Person in die Skulptur mit einbezogen. Auch diese Person wird Teil der Skulptur. Sie wird wird eine Skulptur mit der, könnte man sagen, Bedeutung oder Funktion hören. Und noch lieber betrachte ich es so, dass also jetzt nicht die Person, also das als physisches Element und auch nicht die Stühle als Objekte, die eigentliche Skulptur sind, sondern dass der reine immaterielle Hörvorgang selbst die Skulptur ist. Also ich gewissermaßen benütze ich das jeweilige Ambiente, die Umweltklänge, die dann gerade da sind, um auf etwas anderes zu fokussieren. Es geht fast weniger um das, was man hört, sondern darum, dass man das Hören selber begreift.
Wie man hört und in Bezug auf Ihr Stück, was wir heute gehört haben, wo es ja auch um die Wahrnehmung geht, um das Verstehen oder auch das Nicht-Verstehen, da geht es ja im Grunde darum, dass man in diesem Rauschen dann plötzlich etwas hört, was man manchmal nicht erkennen kann, dann manchmal doch wieder erkennen kann, und dann diese konkreten Zuspielungen, wo man wirklich die zum Beispiel Sprachkurse hört, die man unmöglich nachahmen kann, da hat man auch immer diese Kluft dazwischen. Das heißt, man ist als Hörer bei Ihnen auf sich und das Nachdenken über seine eigene Wahrnehmung zurückgeworfen?
das spielt bestimmt eine Rolle, obwohl das Stück schon auch sehr viel anbietet. Es gibt solche Stücke von mir, wo man von einem Zurückgeworfensein sprechen könnte, wo man wirklich allein gelassen wird, wo man als Hörer wirklich ganz allein entscheiden muss, worauf fokussiere ich, wie bahne ich mir meinen Weg durch das Werk. Hier würde ich es bipolar sehen, sozusagen. Es geht von zwei Seiten. Einerseits ist dem Hörer viel zugemutet, er muss einige Entscheidungen selbst treffen, was er jetzt mit der jeweiligen Situation anfängt. Es ist aber auch viel angeboten. Also es ist sehr viele Dinge sind also quasi in der Komposition bereits auch ausgeprägt oder es wird auf sie hingezeigt. Es gibt eine Art Richtungswechsel und so weiter oder so wie ein vorgeschlagener Blickwechsel. Also das ist sozusagen ein bipolares Spiel zwischen den Offenheiten, die dem Hörer überlassen sind, und den Vorgaben, die in der Komposition schon vorhanden sind. So würde ich das vielleicht betrachten.
Und auch hier haben wir das Zusammenspiel von visuellem und dann der musikalischen Komposition. Es gibt die 16 Bilder. Sind die auch im Programmheft abgedruckt sind? Man kann auch hier im Foyer ein ganz großes sehen. Wie hängen die mit der Musik zusammen? Sind die vorher entstanden und dann daraus die Partitur entstanden oder später hinzugekommen? In was für ein Verhältnis stehen die zusammen?
Ich muss eine kleine Differenzierung anbringen. Die 16 Bilder im Programmheft und das große Bild, diese 50 Quadratmeter große Druck, der da im Foyer der Donauhallen jetzt gerade hängt, das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Das eine, der große Druck, ist eine unabhängige Arbeit, an der ich schon seit über 4 Jahren dran arbeite, also schon länger, als es den Auftrag für Donaueschingen gibt. Während diese 16 unterschiedlichen Bilder etwas sind, was ich im Nachhinein gemacht habe. Es sind alles visuelle Bausteine, die in der Komposition eine Rolle spielen, nämlich zum Beispiel diese ganzen Schallplatten und Schellacks und Tonbänder für die bereits von Ihnen erwähnten Hörkurse, die in dem Stück vorkommen.
Da sieht man dann wirklich die Schellackplatten oder auch die Kartonverpackungen auf den Bildern, sehr schön fotografiert. Hm?
Genau, oder eben dann diese schöne uralte Ausgabe aus den frühen 50er Jahren, wo das gesamte Neue Testament auf Englisch eingesprochen ist, the Holy Bible heißt es, übrigens auf einem unglaublichen Format, das wir schon vergessen haben, nämlich in einer 16er Geschwindigkeit, also 16 Umdrehungen pro Minute, nicht? Also das gab es ja früher, wir kennen ja heute eigentlich nur mehr die 3 schnelleren, wenn überhaupt noch.
Aber für die Bibel braucht man vielleicht die langsame.
Da braucht man ja, damit möglichst viel auf eine Schallplatte draufpasst, und es hat natürlich auch dementsprechend eine schlechte Qualität, aber für Sprache braucht man eben auch nicht so eine gute Qualität. Aber genau diese Qualitätsfragen haben mich ja auch interessiert. Ich habe schlechte Qualität gesucht oder eben solche Tonträger wie Schellacks und so weiter, wo man das Medium selber spürt, wo das Medium selber eine große Rolle spielt. Also es geht ja im ganzen Stück eigentlich nicht um die Information, die auf diesem Tonträger drauf ist. Die ist ja oft so langweilig oder redundant, wie nur irgendwas sein kann. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Sondern es geht um diese Differenz zwischen dem hörbaren Medium, dem Kratzen der Nadeln und so weiter, und oder dem Rauschen oder dem Brummen der Stromfrequenz und der tatsächlichen sprachlichen Information, die da drauf ist.
Herr Ablinger, ich danke Ihnen für Ihren kurzen Besuch hier bei mir im Ü-Wagen vor den Bartok-Hallen bei den Donaueschinger Musiktagen 2014.